Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese unseren Predigtext aus Johannes 6, die Verse 30 bis 35, überschrieben: Jesus ist das Brot des Lebens. Die Leute fragten weiter: Was ist das denn für ein Zeichen, das du tust? Lass es uns sehen, dann glauben wir dir. Was bewirkst du denn schon? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. In der Heiligen Schrift steht es doch: Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Darauf sagte Jesus zu den Leuten: Amen, Amen, ich sage euch, Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben, vielmehr gibt euch mein Vater das wahre Brot vom Himmel. Denn dieses Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das wahre Leben schenkt. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Herr, nun bitten wir dich, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, um Brot geht es heute. Und kaum ein anderes Lebensmittel ist so sehr Inbegriff für das Nötige, was wir brauchen zum Leben, wie Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute, so lehrt uns Jesus, um das Nötige zu beten. Nicht unsere tägliche Schokolade, nicht unser tägliches Steak, nicht unsere tägliche Pizza, unser tägliches Brot. Und um Brot soll es heute auch gehen. Brot, das ist gemahlenes Getreide, Wasser, Hefe oder Sauerteig und Salz. Fertig. Wir kennen es als Mischbrot, als Weißbrot, als Fladenbrot, Baguette, Croissant, als Dinkelbrötchen oder Toastbrot, als Vollkornbrot, als Knäckebrot oder Pumpernickel. Wir Deutsche gelten als Brotweltmeister. Ich will mal fragen, wer weiß, wie viele verschiedene Brotspezialitäten im deutschen Brotregister eingetragen sind? Hat jemand einen Vorschlag? Das ist schon sehr gut. Es sind über 3000 verschiedene Brotsorten. Aber wer hatte die Idee vom Brot? Vom Brotbacken? Waren es auch die Deutschen? Muss uns enttäuschen. Sondern es waren die alten Ägypter vor über 5000 Jahren. Zwei Ideen mussten dabei zusammenkommen. Die eine Idee war der Backofen und die zweite Idee war der Sauerteig. Und die alten Ägypter hatten damals schon richtig große Bäckereien gehabt und sie kannten auch schon damals über 30 verschiedene Brotsorten. Und wegen ihrer Vorliebe fürs Brot nannte man sie damals auch die Brotesser. Am Ende aber ist es immer Brot, das tägliche Brot, das nötige, das rettende, das stärkende Brot, das Brot, das das Herz erfreut, das einen an einen Tisch zusammenbringt. Fünf Gedanken deswegen heute zum Brot. Erste, das Wunder, täglich Brot. Eine kleine Geschichte. Als der alte Doktor gestorben war, so wird erzählt, gingen seine drei Söhne daran, den Nachlass zu ordnen. Die schweren alten Möbel, die kostbaren Bilder und die vielen Bücher. In einem zierlichen Glasschrank, da hatte der Vater seine Erinnerungsstücke aufbewahrt. Feine Gläser, altes Porzellan, Reiseandenken aller Art und im untersten Fach, ganz hinten in der Ecke, da fand sich ein merkwürdiger, harter, grauer Klumpen. Und als sie ihn bei Licht näher betrachtet haben, da stellten sie fest, ein uraltes, vertrocknetes Stück Brot. Was? hat das zu bedeuten? Wie kam das unter all den Kostbarkeiten in diesen Glasschrank? Die Haushälterin erzählte, in den Hungerjahren am Ende des Weltkrieges, da war der Doktor sehr krank gewesen und dann vor Erschöpfung nicht wieder hochgekommen. Der Arztkollege hatte etwas von kräftiger Nahrung gemurmelt, aber wo sollte die herkommen in dieser Zeit? Da brachte ein Freund des Doktors ein Stück kräftiges Bauernbrot, das er selbst geschenkt bekommen hatte. Dem Doktor kamen die Tränen, als er es in den Händen hielt. Aber als der Freund gegangen war, wollte er es nicht essen, sondern er schickte es der Familie ins Nachbarhaus, deren kleine Tochter krank lag. Das junge Leben braucht es nötiger als ich, alter Mann. Die Frau im Nachbarhaus aber trug das Stück Brot zu der alten Flüchtlingsfrau, die in der Dachkammer untergekommen und noch völlig fremd war. Und die brachte es zu ihrer Tochter, die mit zwei kleinen Kindern in einem Keller hauste. Und die erinnerte sich an den Doktor, der ihre kranken Kinder zuvor unentgeltlich behandelt hatte und der nun selbst krank und erschöpft dalag. Der Doktor erkannte das Brot sofort und war tief bewegt. Wenn es das noch gibt, dass Menschen ihr letztes Stück Brot miteinander teilen, mache ich mir keine Sorgen um uns alle, sagt er. Dieses Brot hat viele Menschen satt gemacht, ohne dass einer davon gegessen hat. Es ist ein heiliges Brot. Wer weiß, wie oft der alte Doktor später noch nachdenklich dieses Brot angeschaut und daraus Kraft und Hoffnung geschöpft hat in bedrückenden Tagen. Die Söhne spürten, dass ihnen der Vater in diesem alten Stück Brot näher war als in den teuren Möbeln und angesammelten Kunstschätzen. Hier hielten sie sein Vermächtnis in Händen und das sollte bei ihnen bleiben als geheimnisvolle Kraft zum Leben. So teilten sie sich als Andenken untereinander auf und wollten es auch so als Andenken an ihren Vater bewahren und an den, der einst das Brot der Liebe gebrochen hatte. Wer unter uns nach 1950 geboren wurde, und das betrifft vermutlich hier eine ganze Reihe unter uns, der hat in seinem Leben nichts anderes erlebt als Frieden. Erst in den letzten gut zwei Jahren ist diese Selbstverständlichkeit durch den russischen Angriffskrieg auch bei uns wieder in Frage gestellt worden und einer gewissen Unsicherheit gewichen. Und es gab für uns immer genügend Brot. Und nicht nur einfach Brot, sondern es gibt eine große Vielfalt an Sorten und Geschmack. Brot ist immer da. Darum werfen wir es auch eifrig weg. 75 Kilogramm Lebensmittel wirft der Deutsche pro Jahr in den Müll. Das Lebendgewicht eines ausgewachsenen Mannes. Aber ich will jetzt keine Moralpredigt halten zum Thema Lebensmittelverschwendung. Aber wenn wir an Geschichten von früher, wie die vom kranken Landarzt und der weitergegebenen Brotscheibe denken, dann können wir vielleicht spüren, dass es ein Wunder ist, wenn täglich der Tisch gedeckt ist. Auch ich bin noch in einer Familie aufgewachsen, da wäre es ein Unding gewesen, Brot wegzuwerfen. Brot war etwas Heiliges. Und auch in der Bibel lesen wir immer wieder von Geschichten, da war Brot nicht das Gegebene, sondern das Erbetene. Nicht das Selbstverständliche, sondern das wunderbare Geschenk. Nicht das Verschlungene, sondern das mit Bedacht Verzehrte. Und wir begegnen Jesus, dem das Brot am Herzen liegt. Und immer wieder wird von Jesus erzählt, wie er aus ganz wenig ganz viel gemacht hat. wie er die wenigen Gaben eines kleinen Jungen nimmt, sie in Händen hält, dem Schöpfer dankt und es austeilt. An jeden, bis es langt. Und darüber hinaus, aus Hunger wird Sättigung, Brot wird geschenkt. Jesus kümmert sich, weil wir ohne Brot nicht leben können. Jesus und Brot, das gehört zusammen. Deswegen das Zweite, die Bitte, täglich Brot. Wer im Rallye- oder Konfirmandenunterricht war, der hat diesen Satz gelernt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus war ja der Meinung, dass in den wenigen Sätzen seines Gebetes alles enthalten ist, auch das tägliche Brot. Die Bitte sagt, das Leben, ja das Überleben, versteht sich nicht von selbst. Unsere Lebenswelt ist zerbrechlich. Sie könnte jederzeit einstürzen. Dass es reicht, ist Gabe. In den Nachrichten vom Weltgeschehen wird es an jedem Tag sehr plastisch uns mitgeteilt und uns in Erinnerung gerufen. Und damit es reicht, darum beten wir. So sehr wir die Welt und das Leben kontrollieren oder zumindest meinen zu kontrollieren, wer betet, der spürt, ich habe es am Ende doch nicht in der Hand. Auch nicht das Wetter, wenn es anfängt zu regnen, einen Tag, bevor die Weizenernte fertig eingebracht ist. Unser tägliches Brot gib uns heute. In lutherischen Landeskirchen kann man im Konfirmandenunterricht die Auslegung von Martin Luther im kleinen Katechismus zu dieser Bitte noch lernen. Dort steht, was heißt denn tägliches Brot? Alles, was Not tut, für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Soweit Luther zur Brotbitte. Fromm heißt hier übrigens im 16. Jahrhundert einfach gut, tauglich. Zunächst dachte ich, ist es nicht eine altertümliche Sprache, schwer verständlich? Dann aber ist mir deutlich geworden, wie umfassend wirklich das Nötige hier beschrieben ist. Wenn es darauf ankommt, brauche ich nicht den großen Überfluss, aber ich brauche das. Ich brauche Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Und auch Gesundheit wäre hilfreich, gerechte Regierungen, Frieden. Am Ende ist es das, was wir brauchen, was in diesen alten Worten ausgedrückt ist. Das täglich Brot eben. Und zwar nicht nur Kalorien. Und weil für Kalorien in unserem Land in der Regel noch gut gesorgt ist, hat der Hunger nach Leben noch viele andere Gesichter. Sportliche Aktivitäten, Mountainbiken, Wandern, Motorradtour, Urlaub, Konzertbesuch, viel erleben, von einer Aktivität zur nächsten hetzen, Freundeskreise treffen, Familienfeste feiern. Wir Menschen erleben so viel und hungern doch noch nach mehr. Manche Ereignisse stärken uns, nach anderen fühlen wir uns nur ausgelaugt. Woran liegt es, fragen wir uns. Die Menschenmenge, die Jesus folgt, erlebt Ähnliches. Sie waren Jesus weit gefolgt, bis auf die andere Seite des Sees Tiberias, wie wir gehört haben. Und dort hatte Jesus auf wunderbare Weise das Brot und die Fische vermehrt. 5000 Menschen wurden davon satt und es war sogar noch reichlich übrig. Auch jetzt wollen die Menschen ein Zeichen von Jesus sehen. Für sie gehört Sehen und Glauben zusammen. Ist es nicht auch heute noch so? Wenn es Gott wirklich gibt, dann soll er meine Mutter gesund machen. Wenn Gott Liebe ist, dann soll er die Verletzungen in meiner Familie heilen. Dann weiß ich, dass es Gott gibt und er mich liebt. Hunger nach Leben, nach gesundem, erfüllten, wertgeschätztem Leben, diesen Hunger verspürten die Menschen in unserem Predigtext. Diesen Hunger verspüren die Menschen heute. Er soll gestillt werden. Und betende Menschen haben verstanden, was ich brauche, ist Gabe, Wunder, Geschenk, erhörte Bitte. So lehrt Jesus beten. Und er erweitert unseren Blick, dass alles gehört zum Leben. Und Jesus erklärt, dieses irdische Leben, der Alltag, das Weltliche, ist Gott heilig, er kümmert sich. Ein dritter Gedanke, die Antwort, Dankbarkeit. Wenn Jesus Brot in die Hand nimmt, dann dankt er. Man kann diese kurze Passage leicht überlesen, aber er tut es jedes Mal. Er dankt, er spricht den Segen über den Gaben. Er hält inne, bevor er austeilt und isst. Er dankt, weil das Brot eben Gabe ist. Und indem er das tut, mit dieser schlichten Geste, nimmt er seinen Platz ein. Als Mensch. Wer dankt, wird menschlich. Ich bin Mensch, das heißt begabt, beschenkt, Empfangender, viel mehr Empfangender als Machender. Danke. Und das, was ich gleich esse, ist Gabe. Nicht irgendein belangloses Ding, nicht achtlos verspeist, sondern mit Dank empfangen. Wer dankt, schaut von der Gabe zum Geber, zum großen Brotgeber. Die Gabe verweist auf ihn als Gottes, auf Gottes Großzügigkeit. Wer dankt, der tut einen Schritt. Ich brauche das Brot, sagt er, aber mehr noch, ich brauche den, der das Brot gibt. Erlaubt mir zwei kleine Hinweise. Manchmal höre ich bei Mahlzeiten, kann mal eben noch jemand kurz beten? Oder ich sehe, wie Mahlzeiten einfach irgendwie beginnen. Guten Appetit, wohl bekomm's, lasst euch schmecken. Vielleicht denken wir diese alten Sitten wie ein Gebet vor dem Essen, die brauchen wir doch nicht mehr. Aber sind es nicht gerade solche kleinen Sitten, die unseren Glauben nähren und unser Leben davor bewahren, zu verflachen? Im Englischen heißt das Tischgebet to say grace. Wir rufen die Gnade aus. Und dann wird der Leib satt und das Herz froh. Say grace. O Gott, von dem wir alles haben, wir preisen dich für deine Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst. O segne auch, was du uns gibst. Der andere Hinweis hat mit unseren Kindern zu tun. Letzten Sonntag hatten wir durch die Pfefferkörner erfreulicherweise viele Kinder im Gottesdienst. Wie passiert es eigentlich, dass Kinder anfangen zu begreifen, dass wir glauben und wie wir glauben? Dass wir überzeugt sind, dass es eine andere, unsichtbare, aber höchst wirkliche Wirklichkeit gibt über uns und um uns herum. Die Antwort ist einfacher, als man vielleicht denkt. Sie fangen an, das zu begreifen und nachzuvollziehen, wenn sie erleben und hören und sehen und mitbekommen, dass Mama und Papa sich beugen, die Augen schließen, den Kopf senken, die Hände falten, dass sie beten, danken, verehren, mit Leib und Seele sich anvertrauen. Wenn sie als Kinder das immer wieder erleben, zum Beispiel, wenn die Mahlzeit nicht einfach beginnt, sondern zuerst gedankt wird, dann schreibt sich das in ihre Seele ein. Da ist ein guter Vater, da ist Jesus und auf den kann ich mich verlassen. Denn Mama und Papa tun es ja auch. Ein vierter Gedanke, der Rahmen, die Tischgemeinschaft. Und damit ist ein weiteres Detail in den Blick geraten, das gemeinsame Essen. Jesus liebte die Tischgemeinschaft. Er ließ sich immer wieder einladen. Er pflegte die Gemeinschaft beim Essen, beim Gespräch, bei einem guten Wein, frisch gefangenem Fisch, knusprigem Brot. Auch als er so viele speiste, ließ er sich zuerst in Gruppen lagern. Sie aßen zusammen. Und das hängt wieder mit Luthers Deutung zusammen. Wir brauchen offenbar mehr als eine ausreichende Kalorienaufnahme. Wir brauchen fromme Eheleute und Kinder, getreue Nachbarn, gute Freunde. Und gemeinsam zu essen bedeutet nicht Kalorienaufnahme, die zeit- und ortsgleich zur Kalorienaufnahme anderer Menschen stattfindet. Gemeinsames Essen ist mehr. Es ist Gemeinschaft. Es bedeutet Anerkennung des anderen, Aufmerksamkeit für den anderen, geteilte Lebenszeit und ist etwas, das wir vor dem Angesicht des Herrn tun. Wir werden Kumpane. Wer kennt noch das alte Wort Kumpan? Kurzes Handzeichen. Das ist die überwiegende Mehrheit. Wer weiß auch, was es bedeutet? Nochmal? Begleiter. Es kommt vom Lateinischen ursprünglich und da steckt das Wort Panis, Brot drin und cum, mit. Das ist der, mit dem ich gemeinsam das Brot esse. Und jetzt nähern wir uns immer mehr dem Ziel, worum es beim Brot eigentlich geht. Und zwar die Station ist, Jesus isst das Brot mit anderen. Er dankt, er teilt und teilt aus. Wir brauchen das Brot und wir brauchen den anderen. Wir brauchen sein Ohr und der andere braucht unser Ohr. Es ist uns aufgefallen, dass wir in den letzten Jahren häufiger Kirchkaffee nach dem Gottesdienst zusammen haben. Aber ist das nicht aufwendig für die, die das vorbereiten? Lästig? Mühsam? Das mag sein. Aber in der Gemeinschaft, und auch wenn es nur rund um die Stehtische ist, leben wir in der Spur Jesu. Die wichtigsten Gespräche führte Jesus bei Tisch. Er hörte zu, er zeigte aufrichtiges Interesse, er sagte entscheidende Dinge. Und ich denke, dass Tischgemeinschaft der Ort ist, der unseren Auftrag als Gemeinde am dichtesten mit Menschen verknüpft, am nächsten an das heranreicht, was Menschen als nötig und angenehm einleuchtet, in unseren Hauskreisen, im Jugendkreis, im Teentreff, gemeinsam essen, erzählen, den Raum weit machen für die Geschichten der Menschen vor Gottes Angesicht, in seiner Nähe, das Brot brechen, saying grace. Wir decken anderen den Tisch und lassen uns zu Tisch bitten und wir teilen das Brot miteinander. Und damit sind wir beim fünften, das Brot des Lebens. Der Heilige ist das Brot. Nun haben wir gehört, wie Jesus sich um das tägliche Brot sorgt. Wir haben gehört, wie er sich um den knurrenden Magen kümmert und um all das, was wir sonst noch so brauchen. Das Irdische ist ihm heilig. Brot ist ihm heilig. Und das hilft uns auch, all das in unserem Dienst heilig zu achten. Aber fatalerweise biegen wir genau an dieser Stelle gerne falsch ab. Als die Menge nämlich nicht mehr hungrig war, da kam ihnen der Gedanke, es wäre doch praktisch, immer so gut versorgt zu sein. Sie hätten gern ein Abo auf das Brotwunder, sozusagen ein Brotwunder-Flatrate. Und das sagen sie Jesus auch. Sie erinnern ihn an Mose in der Wüste. Da hatte das ja schon so eine Weile lang funktioniert. Aber Jesus spielt da nicht mit. Er muss noch einen Schritt weitergehen. Er ist noch nicht am Ziel. Er ist nicht ihr Brotkönig. Er bremst ihre Begeisterung und enttäuscht ihre Hoffnung. Liebe Leute, der Mensch lebt nicht von diesem Brot allein. Das ist noch nicht genug. Jesus sagt es deutlicher. Was ihr braucht, ist mehr als das tägliche Brot. Ihr braucht das tägliche Brot. Aber wenn ihr das tägliche Brot habt, dann kann es sein, dass euch immer noch das Entscheidende fehlt. Ihr werdet hungrig bleiben, ihr werdet nach mehr dürsten, ihr werdet Sehnsucht spüren, euch wird es an Erfüllung mangeln. Und dann könnt ihr natürlich einfach den Nachschub an Brot steigern, immer mehr, immer hochwertiger, immer besser. aber das löst euer Problem nicht. Und die Menschen verstehen ihn nicht, sie finden das ziemlich kompliziert. Es geht Jesus um Brot, aber nicht um das tägliche Brot, das irdische Brot. Was denn dann? Dann haben wir eben begriffen, dass Brot heilig ist. Dann sollen wir jetzt hören, dass der Heilige Brot ist. Und zum ersten Mal auf seinem Weg sagt Jesus, ich bin. Das ist das erste Ich-Bin-Wort. Ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Was bedeutet das? Nun, es ist ziemlich radikal, denn Jesus zerstört damit zunächst einmal alle religiösen Vorstellungen von Gott. Religiöse Vorstellungen von Gott funktionieren so. Da ist Gott und der kann was für dich tun. Aber dazu musst du ihn gut füttern. Du musst ihm Opfer bringen. Dann tut er vielleicht was für dich. In der Antike war das wörtlich gemeint, und in manchen Religionen ist es bis heute so. Man brachte den Göttern Futter und stellte sie sich als extrem hungrige Wesen vor. Man muss ihnen Nahrung opfern und dann tun sie etwas für uns. Vielleicht. Aber Jesus zerstört diese Idee. Er stellt sie quasi auf den Kopf. Er sagt, ich bin die Nahrung, die ihr braucht. Ich opfere mich. Ich gebe mich für euch hin. Ich will dafür da sein, dass euer Hunger gestillt wird. Was bedeutet das? Und jetzt sind wir kurz vor dem Ziel und ich bin sehr gespannt, ob ihr den Weg mit zu Ende geht. Jesus sagt, ich bin. Ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Am Ende des Tages braucht ihr nicht etwas, sondern mich. Ihr braucht jemanden. Am Ende des Tages bin ich es, der euren Hunger stillt. Ich bin das Brot, das vor dem Hungertod rettet. Ich bin das Brot, das euch für dieses anstrengende Leben stärkt, Kraft gibt, Mut macht. Ich bin das Brot, das euer Herz leicht und froh macht. Und wenn wir gleich Abendmahl miteinander feiern, dann empfangen wir nicht einfach nur ein Stück Brot. Dann empfangen wir ihn, der verspricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das ist Gottes Wort. Amen. Nun lasst uns Gott, dem Herrn, Dank sagen und ihm ehren.